Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echt und Emmerich, der Podcast für Emmerich am Rhein. Ich bin Sarah Kreipe, Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketinggesellschaft, kurz WFG, hier in Emmerich am Rhein und moderiere diesen Podcast. Ich spreche mit Menschen, die auf unterschiedliche Weise unsere Stadt prägen, sei es im Ehrenamt oder Vereinsleben, im Handel, in der Wirtschaft, Kunst und Kultur oder in der Gastronomie. Mein heutiger Gast bei Echt und Emmerich ist Marcel Robrock, Projektleiter bei der Port Emmerich Infrastruktur- und Immobiliengesellschaft MBH, kurz PE, und maßgeblich involviert in die umfangreichen Arbeiten an der neuen Containerkranbrücke im Emmericher Hafen. Marcel, wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns zu Gast bist und uns einen Einblick in das große Investitionsprojekt hier in unserem Hafen gibst und uns ja ein wenig mitnimmst in die letzten Jahre der Projektrealisierung.
Hallo Sarah, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein und freue mich, dass ich den Hörerinnen und Hörern eures Podcasts ein bisschen was zu unserem Hafen, dem Projekt und der gestiegenen Wirtschaftskraft in unserem Kreis erzählen darf.
Ich freue mich, dass du heute hier bist, Marcel. Du bist dem einen oder anderen ja vielleicht auch schon bekannt. Du bist gebürtiger Emmericher, genau genommen kommst du aus Dornig, und kannst uns vielleicht aber trotz dessen einmal so in unsere Einstiegsfrage mitnehmen und uns ein wenig über dich erzählen. Stell dir einfach vor, dass der ein oder andere dich nicht kennt, dich noch nie getroffen hat und du mal kurz in ein paar Sätzen etwas über dich erzählst.
Ja, gerne. Ich komme aus Dornig. Einige Emmericher kennen mich tatsächlich. Ich bin ja geboren, aufgewachsen, groß geworden, hatte in frühester Kindheit ein Intermezzo in Kleve, wo ich in Nüttern gewohnt habe, und bin dann in meinen 10er Jahren nach Emmerich gekommen und quasi gekommen, um zu bleiben. Nach dem Abi am Willibrord mit einigen immer noch heutigen sehr guten Freunden hat es mich dann für Studium und berufliche Entwicklung und Reinschnuppern und Praxiserfahrung sammeln mal 10 Jahre rausgezogen. Ich habe in Bochum studiert und in Düsseldorf beispielsweise gearbeitet. Ich habe zwischendurch am Bodensee gearbeitet und bin dann nach gut 10 Jahren wieder zurückgekommen nach Emmerich in die Heimat.
Ja, da warst du ja doch ein bisschen unterwegs, hast das eine oder andere kennengelernt. Wieso bist du denn zurückgekommen? Was hat dich wieder nach Emmerich geführt?
Wie der ein oder andere Emmericher das auch kennt, ist Emmerich, wenn man darin groß geworden ist, Heimat, so wie wahrscheinlich viele andere Orte, in denen man groß geworden und aufgewachsen ist, die Leute wieder zurückzieht. Heißt also, das Gefühl, was ich habe, wenn ich in Dornig aus der Haustür auf die Straßen gehe, da im Spielmannzug oder auf dem Schützenfest unterwegs bin oder einfach nur über den Deich gehe, spazieren gehe mit dem Hund oder mit den Kindern spiele, dann ist das, man kennt sich aus wie in seiner Westentasche. Es ist einfach ein wohliges, warmes Gefühl, was ich gerne konserviere und auch in anderen Städten nicht so gefunden habe, wie ich es halt hier zu Hause habe.
Also die Heimatverbundenheit steht da im Vordergrund. Ich habe das eben schon angekündigt oder eine Ankündigung genannt, du bist Projektleiter bei der Port Emmerich. Was verbirgt sich denn konkret dahinter diesem Titel, hinter der Jobbeschreibung?
Die Port Emmerich hat eine verhältnismäßig dünne Personaldecke als Besitzgesellschaft des Hafens in Emmerich. Man muss ein bisschen ausholen, um zu erklären, wie die Struktur dieser Firma ist und warum das so ist, wie es heute ist. Und zwar ist die Port Emmerich Tochter der Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen, die wiederum 100% Stadttochter ist. Sind also ein kommunaler Eigenbetrieb und sind, wie schon gesagt, Besitzgesellschaft des Hafens Emmerich. Was bedeutet, wir betreiben die Umschlagsanlagen im Hafen nicht, sondern wir verwalten die Infrastruktur und halten diese instand und sorgen dafür, dass die Pächter und Mieter und Eigentümer der Firmen und Flächen drumherum unser Hafenbecken und unsere Wasserkanten und unsere Spundwände für ihren Umschlag so benutzen können, wie es notwendig für wiederum deren Betrieb ist.
Ich danke dir schon mal für diese kleine Einführung. Wie schon angekündigt, soll es eben in dieser Folge um den neuen Containerkran und der dazugehörigen Kranbahn gehen. Wie du schon sagtest, das Projekt wurde durch die Port Emmerich in Zusammenarbeit dann mit Contago Rheinwahl-Lippe realisiert. Bevor wir jetzt tiefer in die Details gehen, nimm doch nochmal bitte die Zuhörer mit zum Thema: Was ist eigentlich der Industriehafen? Port Emmerich hast du gerade schon erklärt. Und was ist der Unterschied zu Contago? Ich glaube, der ein oder andere hat da vielleicht genauso wenig Durchblick wie ich am Anfang. Also von daher wäre das toll, wenn du es einmal kurz erklären könntest, wie die Zusammenhänge da sind.
Die Contago Rheinwahl-Lippe GmbH kennen wahrscheinlich viele Emmericher noch unter der Rheinwahl Terminal GmbH. So hieß die Firma bis 2017. Da waren auch schon Gesellschafter Port Emmerich und die Contargo Holding. Die Contargo Holding betreibt ja mehrere Terminals am Rhein und die Port Emmerich entsprechend als Eigentümerin des Hafens haben dann eben als Gesellschafter diese Betreibergesellschaft besessen. Und 2017 haben sich die Anteilsverhältnisse geändert. Da gab es dann von der Contargo einen Ankauf von Anteilen, sodass dann die Anteile an der Betreibergesellschaft CRWL 50-50 waren. Und in dem Rahmen wurde dann eben halt auch der Firmenname geändert in die Contargo Rhein-Waldlippe.
Das Hafengebiet oder der Hafen ist ja weitaus mehr als nur, sag ich mal, Contargo, wo man die Terminals und auch die Container stehen sieht.
Ja, ganz genau. So ist es. Natürlich ist es so, dass das Container Terminal ein sehr prominenter Anlieger bei uns ist, weil er auch von insbesondere der Rheinpromenade in Emmerich sehr prominent zu sehen ist. Gleichwohl hast du völlig recht, dass wir im Hafen Emmerich auch noch andere Umschlagsfraktionen und Anlieger haben. Wir haben auch nicht nur wassergebundenen Umschlag, wir haben auch bahnseitigen Umschlag. Also wir sind ein trimodal angebundener Hafen mit Straße, Wasserstraße und Schiene. Neben dem Containerterminal haben wir die Oleon, die über die Wasserstraße per Schiff mit Produkt versorgt wird. Das Tanklager, da ist die Firma Heuer ansässig, die kriegen auch per Schiff. Dann haben wir die Caro Chemicals, die bekommen per Bahnverkehr. Dann haben wir noch die Deutsche Gießdraht, die bekommen sowohl per Bahn als auch per Schiff. Das heißt also, die containerisierten Waren, die vorne über das Containerterminal umgeschlagen werden, sind ein Standbein für uns als Port Emmerich und aus den konventionellen Umschlagsfraktionen, die die anderen Anlieger umschlagen, haben wir unser zweites Standbein, um auch mögliche wirtschaftliche Schwankungen in den einzelnen Bereichen ein Stück weit ausgleichen zu können.
Ja, der Emmericher Hafen hat sich ja in den letzten Jahren zu einem wachstumsstarken, wie du schon sagtest, trimodalen Containerterminal für die deutsch- und auch niederländische Grenzregion entwickelt. Der Hafen ist einer der deutschen Binnenhafen, der, glaube ich, am nächsten an Rotterdam und Amsterdam liegt. Also Binnenhafen, nicht Rotterdam und Amsterdam, sondern Antwerpen. Welche Bedeutung hat der Hafen denn für die Region, für den Kreis?
Ja, das ist richtig. Je nachdem, aus welcher Richtung man guckt, sind wir in Emmerich der letzte deutsche Binnenhafen vor den ARA-Häfen, wie man ja sagt. Also Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen, das sind dann die drei, aus denen das Kürzel zusammen sich setzt. Wenn man von der anderen Seite guckt, dann ist man der erste deutsche Binnenhafen, wenn man aus dem Seehafen kommt. Da geht es immer so das schöne Wort des Hinterlandes. Die Seehäfen sprechen immer so schön, dass die Binnenverkehre so das Hinterland des Seehafens ist. Wir haben eine regionale Versorgungsfunktion für die Region Niederrhein und auch über die Landesgrenze hinweg in den niederländischen Bereich. Wir machen ungefähr ein Drittel der Warenströme, die übers Containerterminal gehen, werden mit Quell- oder Zielverkehren aus den oder in die Niederlande gefahren. Zwei Drittel in Deutschland. Die anderen Verkehre, die wir bei den konventionellen Umschlägen haben, sprich Oleon, Tanklager, Caro, Gießdraht, die sorgen dafür, dass die Bürgerinnen und Bürger hier zum Beispiel mit Dieselkraftstoff und Heizöl versorgt werden oder dass die produzierende Chemie hier ihre Waren bekommt oder dass eben halt die Gießdraht Waren bekommt und so dann auch wieder Rohstoffe für weitere Industrien fertigen kann. Erstmal wieder zurück aufs Containerterminal. Ist ja so, dass wenn man einen Gartenstuhl beim Obi kaufen möchte oder sich ein Fahrrad bei Specialized kaufen will oder einen Drucker oder was auch immer man für Waren so im Alltag auch mal braucht, dann werden die üblicherweise nicht vor Ort im Baumarkt, im Supermarkt oder wo auch immer gefertigt, sondern die Teile kommen per Container übers Schiff, über See zu uns und werden dann von uns umgeschlagen und dann entsprechend verteilt zu den Logistikern und die bringen die dann weiter an die entsprechenden Firmen, wo dann aus den einzelnen Komponenten die Endprodukte zusammengebaut und dann entsprechend verkauft werden. Es gibt den schönen Spruch, no shipping, no shopping. Und das ist unser Auftrag hier in unserem Hafen in Emmerich, ne, die Versorgung der Bevölkerung mit Waren.
Insgesamt wurden ja circa 12 Millionen Euro investiert in dieses Projekt, die auch durch Bundesmittel finanziert wurden bzw. gefördert wurden. Kannst du uns einmal mitnehmen, was bedeutet eigentlich das Wort Containerkran und Kranbahn? Also was muss man sich darunter vorstellen?
Ja, gerne. Also Die 12 Millionen Euro, die beziehen sich auf das jüngst fertiggestellte Teilprojekt unserer Gesamtinfrastrukturmaßnahme. Das heißt also Neubau, Kranbahn und Neuerrichtung eines Containerkrans. Wir haben einen alten Containerkran abgebaut und haben den Ersatz beschafft. Das bedeutet, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man Container aus dem Schiff auf Land bringen kann. Die wirtschaftlich sinnvollste Variante ist, das mit einem stationären Containerkran zu machen. Ein Containerportalkran hat den Vorteil, dass er sich auf entsprechender Spurweite auf stationären Kranbahnen im Hafen bewegt. Es gibt auch Mobilkrananlagen, die wiederum ja Fahrfläche brauchen. Wenn ich mich mobil bewege, dann versperre ich durch die Bewegungen, die ich mit einem mobilen Gerät haben will, Möglichkeiten, Container zu stellen. Heißt also, ein Containerportalkran hat den Vorteil, dass außer dort, wo natürlich die Stützen und das Fahrwerk sind, kann ich überall zwischen den Stützen, also zwischen dem Portal unter dem Kran, Container stellen. Ich verliere also keine Stellflächen in dieser Art des Umschlaggerätes. Dieser Kran kann dann mit seinem Lastaufnahmemittel, der nennt sich Spreader, das ist ein Gerät, das oben auf die Container abgelassen wird und dann auf den Containerecken gibt es da kleine verdrehbare...
Das kenne ich. Mein Sohn hat ein Containerschiff. Da gibt es auch genau diese Vorrichtung. Und das sieht aus wie kleine Stellschrauben, die man drehen kann, damit der Container dann aufgenommen wird und transportiert werden kann.
Genau, die heißen Twistlocks, die kleinen drehbaren Dinger. Die sehen aus wie umgedrehte Pilze, wo links und rechts der Kopf abgeschnitten ist. Und wenn man die dreht, haken die so ein. Wichtig ist, dass die Kappen der Pilze links und rechts abgeschnitten sind, damit der in den abgeschnittenen Kappenbereichen in die Containerecken, in die Corner Castings eingeführt werden kann, sich dann um 90 Grad verdrehen und dann quasi damit einhakt und dann können die Container angehoben werden. Dann haben wir im Terminal unter dem Containerkran nicht nur LKW-Fahrbereiche und Containerabstellflächen, sondern auch ein Eisenbahngleis. Man kann also mit dem Containerkran wieder trimodal arbeiten und kann direkt vom Schiff auf die Bahn, vom Schiff aufs LKW oder auch andersrum oder auf die Stellfläche und dann nachher eben auf einen der drei Verkehrsträger die Container platzieren und kann diese entsprechend eng beieinander packen, da man wenig Fläche auf der Landzunge, die wir hier in Emmerich haben, verschwendet für Fahrwege, wenn man mobil arbeiten würde.
Die Kranbahn war in meiner Vorstellung immer die Schiene, auf der sich der Containerkran bewegt. Bin ich da ganz falsch unterwegs?
Ja, die Schiene, auf der sich der Kran bewegt, ist ein Teil der Kranbahn. Die Kranbahn insgesamt besteht aus dieser Schiene, besteht aus dem Kranbahnbalken, wo die Schiene draufgeschraubt ist. Das ist ein großer, langer Betonquader, also ein langes, viereckiges Betonbauwerk, ein Beton-Stahlbetonholm. Dieser Betonbalken, der wiederum steht auf irgendetwas, das ihn gründet, irgendwas, das ihn hält und die Lasten abträgt. An der Seite, wo die Schiffe anliegen, ist es eine Spundwand, ein gewähltes Stahlprofil, was senkrecht in den Boden gerammt ist. Man sieht das in vielen Hafenbereichen, wo senkrechte Ufereinfassungen sind. Da sind oft Stahlspundwände gerammt. Die hörenden Emmericher können Spundwände auch zum Beispiel sehen, wenn man durch die Unterführung an der Weseler Straße unter die Bahn drunter herfährt. Da sind links und rechts an der Straße auch Stahlspundwände. Genau die gleichen sind auch unter der wasserseitigen Kranbahn drunter und an der Landseite. Da muss man ja nicht dafür sorgen, dass, also die Landseite ist die Seite, die Richtung Rheinpark geht, die abgewandt ist von dem Schiffsumschlag. Da muss man nicht dafür sorgen, dass Erdreich ins Wasser rutscht, weil da ist ohnehin Land, da ist Terminalfläche, da ist Betonfahrbahn etc. Da haben wir den Kranbahnbalken neu gebaut in diesem Projekt, weil der alte Kranbahnbalken hat unter dem Betrieb der letzten mittlerweile gut 30 Jahre gelitten und hat Setzungen erfahren, sodass wir den Kranbahnbalken neu gebaut haben. Und dort ist der Betonbalken, auf dem die Schiene montiert ist, aufgesetzt auf insgesamt 44 Betonpfählen, die senkrecht in den Boden gerammt worden sind, ungefähr 16 Meter tief. Und somit hat man da doch ein recht mächtiges Ingenieurbauwerk gebaut, um die Lasten des Krans dauerhaft ins Erdreich abzuleiten.
Schon mal vielen Dank für die Mitnahme. Jetzt haben wir uns so ein bisschen durch dieses Thema gekämpft. Was mich noch interessiert ist, was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Containerkran?
Zwischen dem alten und dem neuen Containerkran liegen gut 25 Jahre Engineering, Entwicklung, technologischer Fortschritt und natürlich auch Erfahrung bei den Kranherstellern selber. Heißt also, die neue Krananlage läuft effizienter, weil die Motoren einfach effizienter angesteuert werden können. Da hat sich die Steuerungstechnik verbessert in den letzten 25 Jahren. Die neue Kranbrücke läuft auch emissionsreduzierter, was das Thema Schall zum Beispiel angeht. Fachwort dafür ist Soft Landing. Heißt also, die Container, die werden runtergelassen und dann gibt's auf dem Kran ein lasergestütztes System, was erkennt, wann der Container auf den Boden aufkommt, und dann wird automatisch die Hubgeschwindigkeit reduziert, sodass der Container sehr langsam auf den Boden aufgesetzt wird und dementsprechend wenig Geräusche erzeugt.
Ich hatte da mal die Vorstellung, dass da jemand oben drinne sitzt, einen Joystick in der Hand hat und mit diesem Joystick die Container aufnimmt und absetzt. Das ist jetzt aber eine, sag ich mal, Unterstützung, eine technische Unterstützung, damit dem die Frau da oben drin nicht der Container außer Hand fällt, ja?
Ja, ganz genau. Das ist heute immer noch so. Ja? Also der Kran hat eine ganz konventionelle Kranführerkabine, genauso wie es damals gewesen ist. Tatsächlich haben die Kranführer zwei Joysticks in der Hand, mit denen sie gleichzeitig die Krananlage bewegen. Denn der Kran kann ja einmal in Kranrichtung fahren, heißt also die Wasserkante entlang fahren, von links nach rechts. Das ist eine Richtung auf einem Joystick. Dann kann der Kran ja auch in Katzrichtung fahren, also zwischen Wasserkante und Rheinpark, den Hauptträger entlang. Das ist die andere Richtung auf dem Joystick. Dann kann man mit dem Kran die Container hochheben und runterlassen. Das ist auf dem zweiten Joystick links und rechts. Und man kann natürlich noch das Katzfahrwerk drehen, damit man den Container umdrehen kann, wenn man den hoch und runter setzt. Also,
uiuiui, da muss man viel Videospielerfahrung für haben.
Ja, da braucht man vor allen Dingen Erfahrung als Kranführer.
Fingerspitzengefühl vielleicht an der einen oder anderen Stelle.
Ganz genau, man bedient üblicherweise vieles davon gleichzeitig.
Wie hoch ist der Kran?
Der Kran ist insgesamt ungefähr 36 Meter hoch.
Also muss ich schon gut drauf sein, ja, ein bisschen sportlich sein, um da hoch zu kommen.
Ja, die Kollegen müssen nicht bis auf 36 Meter. 36 Meter ist die Oberkante vom Kran und die Kranführerkabine hängt tiefer, die hängt irgendwo so auf 223 Meter. Aber dennoch, wenn man dann den Kran das ein oder andere Mal bestiegen hat und wieder runtergestiegen ist, dann weiß man auch, was man getan hat.
Also sollte man sein Pausenbrot nicht vergessen.
Ja, sicher.
Kommen wir nochmal zurück auf die Vorteile der neuen Krananlage. Ich denke, auch die Umschlagzahlen können vielleicht erhöht werden, dadurch, dass die Technik neu ist.
Ja, also die Geschwindigkeit der Fahrantriebe ist höher als bei der alten Anlage. Das heißt also, insgesamt sind die Zeiten, die man braucht, um einen Container aufzunehmen, zu verfahren, wieder abzusetzen, geringer, weil die Antriebe insgesamt schneller laufen. Die Krananlage hat so halbautomatische Unterstützungen, heißt also, man kann, wenn man weiß, ich habe hier einen Container und ich möchte zu Platz XY mit dem Container, dann kann man auf den Knopf draufdrücken und der Kran fährt schon mal selbsttätig in die Richtung, wo er hin muss. Und der Kranführer muss dann nur noch die letzten paar Zentimeter von Hand eben steuern und kann sich währenddessen schon mal auf die nächsten Arbeiten konzentrieren. Das hilft dann schon mal in der Unterstützung. Und insbesondere ist die Umschlagsleistung durch den Kran natürlich viel stetiger, weil er neu ist und deutlich weniger Instandhaltungs- und Ausfallzeiten hat. Wenn man sich ein neues Auto kauft, da hat man ja üblicherweise, wenn es kein Montagsauto ist, auch das Glück, dass man außer TÜV und Reifenwechsel die üblichen Wartungstermine, die man einhält, keine sonstigen Ausfallzeiten hat und damit einfach mit einer kontinuierlich und sicher betriebenen Anlage den Umschlag planen kann. Das war während des Projektes und der Bauzeit eine große Herausforderung für die Kollegen im Terminal, mit nur einer Krananlage weit über ein Jahr hinaus zu arbeiten. Und diese eine Krananlage, die ja auch noch ersetzt werden soll, die hat auch schon ihre Jahre.
Nimm uns doch mal bitte mit in die Bauphase. Wie lange hat die Vorplanung gedauert? So ein Projekt, denke ich, ist ja auch nicht innerhalb von ein, zwei Jahren geplant. Wie lange war denn so die aktive Bauzeit? Was musstet ihr machen? Musste das Hafengelände vorher erweitert werden? Oder was müssen wir uns vorstellen, welche Hebel in Bewegung gesetzt werden mussten, damit diese eine Kranbrücke getauscht werden konnte?
Die Planungen für dieses Projekt, was ja als Gesamtprojekt besteht aus mehreren Teilprojekten, sprich vorherigen Flächenausbauten, wie du richtigerweise sagst, und dann danach eben als Neubau der Kranbahn und Ersatz des Containerkrans. Die Planungen dafür haben bereits Mitte der 2010er Jahre begonnen. Das heißt also, wir reden so roundabout über einen Projektzeitraum von gut 10 Jahren. Das liegt daran, dass die Planungen recht komplex sind, dass die Genehmigungsverfahren recht komplex sind. Wir sind an der Bundeswasserstraße. Es ist grundsätzlich kein 0815-Bauwerk, was wir da machen. Geht man nicht zum Bauamt und sagt, ich hätte gerne eine Baugenehmigung und dann sagen die nach 3 Monaten, gut, das machen wir so, sondern da sind natürlich sehr, sehr viele Behörden beteiligt, die da alle ihr Go geben müssen. Und da kommt natürlich hinzu, dass wir die Maßnahme nicht 100% eigenfinanziert haben, sondern dass dafür Fördermittel in Anspruch genommen worden sind und die Erarbeitung dieser Förderanträge und dann auch die Bearbeitung der Förderanträge bei der Bewilligungsbehörde bis hin zum Erlass des Förderbescheides hat einige Jahre in Anspruch genommen, sodass wir dann tatsächlich mit dem ersten Schritt, dem Ausbau der Fläche, die nördlich vom aktuellen Containerterminal liegt, also an der Industriestraße, die haben wir als Vollcontainerstellfläche ausgebaut im Jahr 2021. Dann folgte im Jahr 2023 eine Fläche, die bei uns ehemals AKZO im Projektnamen heißt. Die heißt so, weil wir die von ehemals AKZO, heute heißt die Norion Chemicals. Die Fläche haben wir 2023 ungefähr 8000 Quadratmeter zu Leercontainer-Stellflächen umgebaut. All das, um die Möglichkeiten zu schaffen, dann auch die Kranbahn für den Ersatz des Containerkrans neu zu bauen. Denn wenn ich eine Kranbahn im laufenden Betrieb bauen will, muss halt das Terminal weiter betreiben. Dann kann ich nicht die Kranschienen abreißen, den Kran demontieren, ein Jahr lang abschließen und sagen, wir bauen einen neuen Kran, sondern dann baut man abschnittsweise. Das heißt also, hatten wir insgesamt 2 Bauabschnitte, haben 50% gebaut, auf den anderen 50% betrieben im Bestand, haben dann danach den alten verbliebenen Kran auf den neuen Bereich überfahren und haben dann die zweiten 50% gebaut. Das heißt, für den Betrieb waren über die Bauzeit, als wir an die Kranbahn gegangen sind, ja gut, in einem Dreivierteljahr, nur ein Kran zur Verfügung und auch nur die Hälfte der kranbaren Länge, damit auch nur der kranbaren Fläche. Und um diese Stellplatzverluste auszugleichen, haben wir im Vorfeld die Flächenerweiterungen gebaut.
Ich glaube, die Fläche kennt auch der ein oder Emmericher durch den Home One, durch den Hafenlauf. Da ist man dann ja immer, wenn man rauf ist auf der Fläche, links gleich abgebogen und ist dann durch die Containerlandschaft gelaufen, wenn ich mich da noch so richtig dran erinnere.
Ja, ganz genau, das stimmt. Die Homerun-Strecke ist dann von dem einen aufs andere Jahr auf einmal einen halben Kilometer länger geworden.
Ja, das stimmt. Am Anfang war sie kürzer, ja.
Weil dann nämlich Flächen dazugekommen sind, die für den Homerun dann eben halt auch belaufbar gemacht werden konnten.
Toller Nebeneffekt.
Das war auch eine wirklich schöne Veranstaltung.
Die eigentliche Bauphase dann, also wir sind jetzt bei 2020, 2021, hat dann jetzt 5 Jahre gedauert, 6 Jahre.
Ja, also wenn man alles von vorne bis hinten zusammennimmt, dann haben wir im Mai 2021 mit der ersten Fläche begonnen und waren dann mit den reinen Bauarbeiten, ohne dass die Kranbrücke dann noch installiert wird, aber die reinen Tiefbaumaßnahmen im Juli 2025 aufgehört, heißt also, wir waren gut 4 Jahre dran mit den Tiefbaumaßnahmen.
Stelle ich mir im laufenden Betrieb wirklich herausfordernd vor. Ich glaube, du hast das letzte Mal gesagt, das war so ein bisschen eine OP am offenen Herzen, das trifft es wahrscheinlich. Gab es da große Herausforderungen?
Bei den vorherigen Flächenausbauten war es so, dass man natürlich in der Peripherie gearbeitet hat. Man hat also den Terminal-Alltag nur gestreift, wenn überhaupt. Es sind mal ein paar baustellenbezogene Verkehre übers Terminal gefahren, weil es so einfach die Baustellenlogistik einfacher war, aber ansonsten konnten die Kolleginnen und Kollegen da weitgehend ungehindert arbeiten. Wenn ich auf der Landzunge unter der Krananlage arbeite, dann bin ich mitten im Betrieb. Dann habe ich keine Möglichkeit, nachher nur den Bauzaun wegzunehmen und zu sagen, hier eine neue Fläche, herzlichen Glückwunsch, sondern dann habe ich jeden Tag Abstimmungsbedarf und jeden Tag Koordination zwischen dem Terminalbetrieb und dem Baustellenbetrieb. Und das war dann doch eine sehr, sehr interessante und fordernde Zeit, in der ich dann auch nicht mehr wie bei den Flächenerweiterungen im Büro saß und dann täglich mal auf der Baustelle vorbeigeschaut habe, sondern bei der Baumaßnahme hatte ich mein Büro auf der Baustelle.
War es ein Container?
Das war ein Containerbüro tatsächlich. Und man kommt einfach viel besser sowohl ins Terminalgeschehen als auch ins Baustellengeschehen rein, wenn man tagtäglich von morgens 7 bis abends auf der Baustelle ist. Die Fragen werden besser geklärt und genauso wie meine Funktion da war, die Baustellenverkehre und die Baustellenabläufe mit zu koordinieren, gibt's mein Pendant bei der Terminalbetreibergesellschaft, bei CWL. Und das ist der Stefan. Und Stefan und ich haben uns jeden Tag mindestens einmal, meistens zweimal getroffen, morgens. Wie war es gestern? Was steht heute an? Wo braucht ihr irgendwie Platz? Wo brauchen wir Platz? Wenn es mal irgendwie spontan sein musste. Oder dann auch nachmittags, wie war es heute? Hat irgendwas nicht gut geklappt? Wir brauchen morgen früh da und da Platz für Baumaschinen, Betonpumpen, was auch immer. Oder andersrum, das Terminal sagte, wir haben so viele Container da morgen, da kommt ein Schiff, könnt ihr die Baumaßnahmen, die da stattfinden, etwas anders timen, können die LKW anders einfahren etc. pp. Von daher war der Abstimmungsaufwand, den wir zwischen Baustelle und Terminalbetrieb hatten, sehr hoch. Aber den haben wir auch gerne wahrgenommen und ich glaube, das war auch ein großer Bestandteil des Erfolgs des Projektes, warum das im laufenden Betrieb überhaupt so funktioniert.
Es war aber nicht die größte Herausforderung, würde ich sagen. Da gab es doch bestimmt die ein oder andere Überraschung, die euch dazu genötigt hat, nochmal umzuplanen, irgendwas neu zu organisieren.
Ja, tatsächlich. Also bevor die erste große Umplanung, die kam noch vor Baubeginn. Ursprünglich wollten wir die Krambahn in gleicher Spurweite neu bauen. Heißt also, wir hätten an der Seite zum Rheinpark, hätten ab der Hälfte die bestehende Krambahn durchgeschnitten und abgebrochen und hätten dann da eine neue Krambahn gebaut.
Das war nicht möglich?
Ja, das wäre schon möglich gewesen. Problem ist dann immer, was passiert, wenn bei dem Abbruch, an der Abbruchkante, an der Hälfte des Krambahnbalkens, was passiert dann, wenn an der bestehenden Hälfte eine Beschädigung dadurch eintritt?
Und die nicht mehr dann?
Und die dann auch nicht mehr nutzbar ist. Also haben wir uns dann mehr oder weniger kurz vor Toresschluss, also da hatten wir schon eine Baugenehmigung und hatten dann noch eine Änderung zur Baugenehmigung beantragt, haben wir uns dann dazu entschieden, einen Parallelneubau zu machen und sind dann mit der Spurweite größer geworden und sind mit der kompletten Krambahn in Richtung Rheinpark gewandert, um eben halt die Bestandskrambahnschiene so wenig zu berühren, wie es geht. Nichtsdestotrotz gab es auch da eine große Überraschung, denn ich hatte ja eingangs von den Pfählen erzählt, wo die Krambahn drauf gegründet ist, die 44 Betonpfähle. Irgendwie muss ja Platz im Boden geschaffen werden, um dann da Stahl und Beton in den Boden einzubringen. Und der Platz wird dadurch geschaffen, indem man mit einer großen, über 20 Meter hohen Pfahlramme ein 6-Tonnen-Gewicht, was ungefähr aussieht wie eine Bombe oder wie ein Zäpfchen, je nachdem, wer womit was besser anfangen kann, aus 6 bis 7 Metern fallen gelassen wird. Und damit wird dann der Boden verdrängt. Und damit wird dann ein Rohr mit nach unten gezogen, bis auf 16, 17 Meter, je nachdem, wo dann die Tragfähigkeit erreicht wird. Und dann wird in das Rohr wird dann Bewährungsstahl eingebracht und dann kann man das Rohr rausziehen und kann dann betonieren.
Und da gab es eine Überraschung.
Und da gab es eine Überraschung, weil wenn man 6 bis 7 Tonnen aus 6 bis 7 Metern auf den Boden fallen lässt und das so alle 6, 7, 8 Sekunden einen Schlag, dann kann man sich vorstellen, was das für Vibrationen erzeugt. Auf den letzten 40 Metern der bestehenden Krambahn haben wir dann, als die Pfähle fertiggerammt waren, gesehen, dass sich die gesamte Bestandskranbahn um gut 15 bis 20 Zentimeter gesetzt hatte.
Hui, das will man natürlich nicht.
Nee, die bestehende Krananlage, die alte, die ja da dann noch 4 Monate drüber laufen musste, bevor sie dann wieder nach vorne kommen konnte, um dann Platz zu machen hinten für den neuen Containerkran. Diese Krananlagen, die können in einer gewissen Toleranz zwar auf unterschiedlichen Höhen stehen, das können die, aber halt nicht unbegrenzt. Und 15 Zentimeter, 20 Zentimeter sind da einfach zu viel gewesen.
Da musstet ihr schnell handeln,
denke ich. Da mussten wir handeln. Wir hatten Gott sei Dank eine sehr erfahrene Firma mit vor Ort, die für uns ohnehin schon die Kranschienenmontageleistung durchgeführt hat. Und die haben uns dann die Kranschienen auf den letzten 50 Metern getrennt, haben die dann wieder auf Höhe gebracht, alles unterfüttert und haben die dann vergossen. Also dass wir dann zumindest für diesen Bauzwischenzustand von 3 bis 4 Monaten wieder den Kranschiene auf Originalhöhe und Originallage hatten, wo dann der alte Kran auch drüber fahren konnte. Und jetzt steht da ja der neue Kran, der auf der äußeren Schiene fährt und somit wird der Bereich nicht mehr benutzt. Wir haben dann nachher, als wir die Baugrube ausgehoben haben, auch gesehen, warum das passiert ist. Unter dieser Bestandskranbahn hatte sich, wie das früher mal so üblich gewesen ist, eine Schuttlinse befunden. Also Teile der Landzunge des Hafens sind dann nach dem Krieg aufgeschüttet worden, auch durch Bauschutt und so, ne, durch die zerstörten Innenstadtbereiche. Und da hatte sich dann tatsächlich eine Bauschuttlinse befunden und durch diese extrem starken Schläge, durch diese 6, 7 Tonnen Gewichte, ist diese Linse, dann hatte sich nochmal ein zusammengebrochen, ne? Dann hatte sich ein bisschen verändert und gesetzt. Und dann ist alles, was da drüber war, ein Stück mit abgesackt. Das war eine große Überraschung, wo man dann auch kurz als Projektleiter nervös wird, auch wenn man versucht, dass das keiner mitbekommt. Aber trotzdem, so ehrlich muss man sein, das sind Überraschungen, da hat man dann abends schon mal Schwierigkeiten, in den Schlaf zu kommen.
War das die größte Überraschung oder habt ihr noch irgendwo ein Stromkabel durchtrennt oder andere Missgeschicke, die so passieren auf einer Baustelle?
Ja gut, es gibt so ein Sprichwort, gerade im Tiefbau, oder das Sprichwort kommt aus dem Bergbau, das heißt, vor der Hacke ist es dunkel. Ja, also ich weiß nicht, was mich erwartet, bevor ich mit der Hacke nicht in den Berg reingehauen habe. Und so ähnlich ist es beim Boden auch. Wir haben neue Zuleitungen gelegt für die neuen Krananlagen. Wir haben Bestandszuleitungen gesucht, haben Dokumentation aus Mitte der 90er Jahre gehabt, wo dann eindeutig zu sehen war, wo die Bestandsleitungen laufen. Wir haben in der Örtlichkeit, da wo man sehen kann, in den Treppenabgängen im Hafen Leerrohre gesehen, wo sich die Lage, die in den Plänen auch dargestellt war, bestätigte. Und dann haben wir auf der Wasserseite den Kram am Balken saniert. Da ist ja auch eine neue Schiene drauf gebaut worden. Saniert heißt, wir haben den Beton abgetragen von diesem Betonbalken, wo die Schiene drauf gedübelt ist. Den trägt man nicht mit einem Presslufthammer ab, weil man dann den Bewährungsstahl beschädigen würde, sondern den kann man abtragen mit Wasserstrahl, quasi mit einem Hochdruckreiniger. Nur der Hochdruckreiniger hat 2.500 Bar und der sprengt dann den Beton weg. Und der lässt sich nicht millimetergenau führen. Das ist so ein fahrbarer Roboter, sieht aus wie so ein Mondfahrzeug mit so Raupen getrieben. Wenn da schon mal der ein oder andere Strahl ein bisschen links oder rechts dran vorbeigeht, dann wird das Wasser etwas abgelenkt an dem benachbarten Beton. Und wie sich dann herausstellte, war das am 30. April tatsächlich im vergangenen Jahr, einen Tag vor dem Maifeiertag, war dann um 15:40 Uhr auf einmal die bestehende Krananlage aus. Da mussten wir dann auch feststellen, dass die Leitungslage nicht so war, wie sie dokumentiert war in den Plänen und auch nicht so, wie man sie vor Ort sehen konnte, wo man sie denn sehen konnte, sondern dass sie dann in den überbauten Teilen, wo man die Leerrohre nicht mehr sehen kann, deutlich davon abwich, sodass dann die 2.500 Bar in ein Bestandsschutzrohr geschossen haben und dann da ein Mittelspannungskabel, was den alten Kran versorgt hat, beschädigt hat.
Was macht man da? Man hat ja Kontakt zu den Stadtwerken, guten Kontakt. Ruft man da an oder wen ruft man in so einem Fall kurz vor einem Feiertag?
Die Stadtwerke ruft man sowieso an bei so einem Fall, weil ein Mittelspannungsschaden ist keine Kleinigkeit. Das kann Rückwirkungen ins Stadtwerkenetz haben und dann auch dafür sorgen, dass andere Bereiche des Stadtwerkenetzes ausfallen. Von daher ist da die Abstimmung mit den Kollegen der Stadtwerke immer sofort die erste Telefonnummer. Die zweite erste Telefonnummer, die man anruft, ist tatsächlich Omexom, früher Horlemann. Die helfen uns auch schon seit Jahren in dem Bereich, sind die gut aufgestellt und haben sich auch immer für die Leitungslagen und für die Probleme, die wir im Strombereich im Terminal mal hatten, da verantwortlich gezeigt, uns da mit zu unterstützen. Und tatsächlich kamen die, ohne dass wir Reparaturvertrag in 5 Seiten und 20 Sprachen aufgesetzt haben, sondern die kamen einfach nach einem Telefonanruf mit einem Messwagen und einem Trupp von 5-6 Mann auf den Nachmittags, waren die noch da und haben den Fehler geortet. Am 1. Mai morgens um 8 Uhr waren die wieder da auf dem Feiertag und dann haben wir zusammen den Fehler da geortet und die haben dann auf dem Feiertag die schadhafte Leitung außer Betrieb genommen und haben eine provisorische Leitung gelegt, in einem oberirdischen Schutzrohr den Kran wieder angeschlossen, sodass dann nach dem Feiertag wieder Terminalbetrieb stattfinden konnte. Das war eine sehr gute, sehr hilfreiche Leistung.
Das glaube ich. Du hast uns ja jetzt wirklich schon ein paar Herausforderungen genannt, aber da gibt es doch vielleicht auch die eine oder andere Anekdote, die während so einer langen Bauphase dann auch einfach ja passiert.
Ich glaube, wie auf jeder Baustelle hat man auch Dinge, wo man nachher drüber schmunzelt oder die dann auch erzählenswert sind. Spannend, insbesondere bei dem Kran, war, dass ich zusammen mit unserem Kranfachplaner und dem Kollegen von dem Kranhersteller, also dessen Projektleiter, in Polen war. Der Stahlbau des Krans wird in Polen gefertigt, in einem Stahlwerk, und war da zur Werksabnahme. Der Hauptträger des Krans oben, den man sieht, der fast 90 Meter lang ist, der besteht aus 3 Teilen, also etwas über 30 Meter pro Teil. Und die sind von außen und von innen lackiert. Und was man auf der Werksabnahme macht, also die ist korrosionsgeschützt, ne, durch die Lackierung. Von außen ist er blau, von innen ist er nicht blau lackiert, kann man sich sparen. Aber dennoch ist der korrosionsgeschützt von innen. Und was man bei der Werksabnahme macht, ist erstens die Schweißnähte überprüfen und guckt, ob es da irgendwelche Qualitätsmängel gibt. Und was man auch macht, ist den Korrosionsschutz zu überprüfen. So, jetzt war es an dem Tag, als wir dort gewesen sind, um die Werksabnahme zu machen, glühend heiß in Polen. Es hatte 6, 37 Grad. Und unser Kran ist dunkelblau lackiert. Und der liegt draußen. Wir haben also morgens um 5 Uhr angefangen im Stahlwerk. Da waren die Temperaturen noch erträglich, denn wir mussten in den Hauptträger reinklettern, um auf der Innenseite den Korrosionsschutz zu überprüfen. Da gibt es so schichtdicken Messgeräte, womit man die Lackschichten misst. Der Produktionsleiter vom polnischen Stahlwerk, der hat uns dann zu dem ersten, zu dem zweiten Hauptträger geteilt und dann bei dem dritten hat er gesagt, ja, der hier ist erst vor 3 Tagen lackiert worden und Lack gast ja immer noch ein bisschen aus. Ne? Ja, der schon mal was lackiert hat, weiß, das riecht noch relativ lange nach Lack. Und er sagte dann, der ist vor 3 Tagen erst lackiert worden, der ist zwar schon trocken, ihr könnt da reingehen, ihn überprüfen, aber ich komme nicht mit.
Ja, er wusste genau, warum.
Und dann haben wir die Leiter angestellt, sind in den Hauptträger rein und je tiefer man dann in diese 30 Meter reingelaufen ist, der ist ja auch nicht einfach frei begehbar, sondern da sind in der Mitte sind dann Schotts, das sind dann kleine Öffnungen, die sind dann irgendwie so 70, 80 Zentimeter im Durchmesser, wo man dann durchklettern muss und so. Und je tiefer man dann reinging und so schlechter der belüftet war in dem Bereich, desto mehr war die Luft von Lack geschwängert. Und irgendwann rief der Produktionsleiter nur, ob es uns denn gut ginge. Und wenn es uns nicht gut ginge, sollen wir schreien. Er wird dann auch trotzdem nicht reinkommen, aber Hilfe holen.
Sympathischer Mann.
Ja.
Also ihr habt alle überlebt.
Ja.
Der Kran ist in Deutschland und mittlerweile im Betrieb.
Ja, ganz genau. Wir haben dann an dem Tag auch um 13 Uhr Feierabend gemacht mit der Außenbegehung, haben danach noch Dokumentationsprüfung gemacht. Die war dann im Büro deutlich angenehmer als bei den Temperaturen. Dann war die Anlieferung des Krans war auch interessant, denn dadurch, dass die Hauptträger so lang sind und die sind auf dem LKW gekommen, weil das Stahlwerk selber hat keinen Wasseranschluss. Und wenn der Kran einmal auf dem LKW liegt oder eben halt dieses Kranteil, dann kann der auch durchfahren. Und dann fährt er vom Polen halt einfach über die Autobahn bis zu uns per Sondertransport nachts und wird nicht nochmal umgeschlagen vom LKW aufs Wasser und fährt dann, so dass dann eben halt die Hauptträger und die Stützen per LKW gekommen sind, per Sondertransporte nachts immer irgendwo zwischen 12 und 3 Uhr morgens. Der längste Hauptträgerteil ist ungefähr 34 Meter lang mit Zugmaschine dann davor, ne, und ein bisschen Beschilderung hinten dran und Sicherheitsgedöne hat man dann natürlich eine komplett gespannte Länge, die irgendwo an die 40 Meter rangeht. Und die Ecke, Hafenstraße, Parkring, Industriestraße, da wo die Edo-Häuser sind. Da musste ja der Kran dann von Aldi kommend links abbiegen und da stand unten links ein Haus im Weg, das alte Hafenmeisterhaus. Das gehörte ohnehin bereits uns, der Port Emmerich. Wir wollten das ohnehin irgendwann dann mal abbrechen und entsorgen, weil es natürlich auch ja, im Stadtbild nicht gut getan hatte in dem Bereich. Aber das war dann ein schöner Anlass zu sagen, das Haus muss halt jetzt weg, sonst können wir den Kran nicht anliefern.
Das wollte ich gerade fragen. Also ihr habt dann in der Nacht- und Nebelaktion das Haus da abgerissen?
Mit entsprechender Abbruchanzeige
natürlich.
Und Schadstoffkataster und Gutachten und Ausschreibungen haben wir dann das Gebäude fachgerecht demontiert und entsorgt. Aber grundsätzlich haben wir es etwas früher abgerissen, als wir es eigentlich machen wollten, ja. Und interessant ist dann eben auch, dass man die LKW-Fahrer, die kommen dann alle, dann weist man die ein auf dem Terminal nachts, da ist dann ja auch niemand anderes, außer viele gelbe blinkende Lichter, viele Leute, die kein Deutsch sprechen, ein Koordinationsfahrer, der von vorne bis hinten fährt mit seinem Sprinter und zwischendurch mal dir einen Blick zuwirft, so ja, ich will jetzt auch langsam nach Hause sagend. Dann läuft man das Terminal entlang, sagt dem vorher, die müssen alle bis ganz hinten durchfahren, müssen sich parallel nebeneinander stellen, weil wir brauchen den vorderen Bereich zum Arbeiten morgen früh. Morgen früh fahren da Terminal, LKWs, Container-LKWs lang, da muss hier gearbeitet werden, ihr müsst hinten durchfahren. Und dann fahren die alle durch und dann läuft man dann nachher in der Nacht dahin und guckt und dann stehen die wie an einer Perlenkette aufgereiht alle hintereinander und blockieren die gesamte Krambahn. Steigen dann alle gemütlich aus und fragen erstmal, wo ist denn hier das Klo? Ich sag, wo ist denn hier das Klo? Bitte.
Erstmal richtig einparken.
Erstmal richtig einparken dann nebeneinander. Nee, wir dürfen nicht mehr fahren. Wir sind schon so lange jetzt gefahren, sagte dann der eine, der übersetzen konnte.
Was machst du da? Hast du dich da selbst jetzt reingesetzt und die LKWs dann eingepackt?
Nee, nachdem ich denen gesagt habe, wo die Toilette ist, haben sie dann als Wiedergutmachung dann ihre LKW auch so gestellt, dass wir am nächsten Tag auch wieder arbeiten konnten.
Als Projektleiter weiß man, wie man Probleme löst.
Ja, ist ja immer geben und nehmen.
Ja, mittlerweile ist der Kran eingeweiht, übergeben und im Betrieb. Jetzt hast du dieses Mammutprojekt, würde ich es nennen, erfolgreich realisiert. Gibt es noch weitere Projekte, Maßnahmen, die für den Hafen durch die Port Emmerich geplant sind?
Ja, haben wir. Also erstmal muss ich sagen, immer eine Mannschaftsleistung, ne, solche Projekte zu stemmen. Mein Teil ist da koordinativ und man hat natürlich die Dinge irgendwie im Blick, aber ohne leistungsfähige ausführende Firmen, ohne gute Planungsbüros, ohne gute Sachverständige, ohne ein gutes Team im Containerterminal, ohne Behörden und Verwaltungen, die auch mitspielen, die auch, wenn es mal während der Bauzeit zu Überraschungen kommt, immer im Konsens denken und arbeiten, lassen sich solche großen Infrastrukturprojekte nicht realisieren. Wir haben da jetzt, wenn man mal alle Flächen und dann noch die drei Stapler, die wir noch beschafft haben in der Zeit, zusammenrechnet mit dem Kran und der Tiefbaumaßnahme rund 20 Millionen Euro ausgegeben in die Wirtschaftskraft des Kreises. Das geht nur gemeinsam. Ich hatte ja vorhin schon von einem zweiten Kran gesprochen, der auch schon in die Jahre gekommen ist. Der soll auch noch Ersatz beschafft werden. Dafür liegt der Förderbehörde einen Förderantrag vor. Es ist mittlerweile dann auch soweit, dass es ein Anhörungsverfahren zu dem Entwurf des Prüfberichtes gibt. Heißt also, es gibt immer das Verfahren Förderantrag einreichen, dann wird er geprüft, dann kriegt man eine Information. Hier, es geht weiter, so und so gedenken wir, einen Zuwendungsbescheid auszustellen. Guck dir das mal an und wenn das für dich in Ordnung ist, kannst du es sagen. Und wenn das für dich nicht in Ordnung ist, kannst du es auch sagen, hast einen Monat Zeit. Der Zeitraum ist also vor kurzem abgelaufen, sodass wir guter Dinge sind, dass ein Zuwendungsbescheid denn dann auch folgen kann. Und dann geht's weiter in die Investition in den zweiten Containerkran.
Wunderbar. Das heißt, in Zukunft sehen wir zwei blaue neue Containerkrane.
So ist es. Und dann werden wir uns aufgestellt haben für die nächsten Jahrzehnte erfolgreichen Terminalbetrieb für Verkehre, die den gesamten Kreis Kleve irgendwo auch zugutekommen können. Man muss ehrlicherweise dazu sagen, dass wir auf der unserer Rheinseite schon seit jeher stärker sind, was die Sichtbarkeit und was auch der Kontakt zu den Kunden angeht. Und das ist natürlich eine Investition in die Gesamtwirtschaftskraft des Kreises Kleve. Wir haben gute Gespräche mit der Deutschen Bahn beispielsweise im Rahmen der Betuwe-Ausbaumaßnahme. Wie der Hafenbahnanschluss ausgestaltet wird zur Stärkung unserer Trimodalität, heißt also, der Bahnanschluss wird gestärkt, die zwei Krananlagen werden dann neu sein und wir werden uns auch im Bereich der Bahnanbindung auf unserer Seite mit Ausbauplanungen beschäftigen, sodass es zum einen mal auch nicht langweilig um meinen Job wird und zum anderen aber auch die Möglichkeiten des Umschlages im Hafen Emmerich noch weiter ausgebaut werden.
Und nun zu guter Letzt auch an dich, Marcel, unsere Emmerich-Frage. Mit Blick auf Emmerich als deine Heimatstadt, was schätzt du am meisten an Emmerich? Was bedeutet dir Emmerich als dein Zuhause, als dein Arbeitsort?
Am meisten an Emmerich schätze ich die gepflegten Traditionen, die Verbundenheit der Emmericher und Emmericherinnen zu ihren Leidenschaften, zu ihren Vereinen, ob das Schützenwesen ist, ob das Fußball ist oder Tennisvereine sind oder welche anderen Dinge man eben halt auch macht. Egal mit wem man spricht, irgendwie brennt hier jeder für seinen Verein das, was er halt macht. Ne? Ob es jetzt ein Eltener Schütze oder ein Dornicker Spielmann ist, am besten trifft man sich sowieso dann zusammen irgendwo und diese Verbundenheit, die dann auch unterhalb der Vereine dann existiert in den gemeinschaftlichen Veranstaltungen, die schätze ich sehr. Als Heimat für mich, wie eingangs schon gesagt, ist es einfach das Wissen, hier hinzugehören, hierher zu kommen und nirgendwo anders hinzuwollen. Einen schönen Platz für die Kinder, Hund und Kegel und Familie und Freunde zu haben. Und für mich als Arbeitsort ist es der Sechser im Lotto. Ich bin Elektroingenieur. Ich habe in meiner Heimatstadt einen Job gefunden, der mich gleichzeitig fordert wie fördert. Die Stadt selber ist jetzt mit meiner Affinität, die sich in den letzten 7 Jahren für Hafen- und Logistikverkehre entwickelt hat, prädestiniert für den Job. Denn Emmerich war schon immer und ist es ja auch eine logistikbedeutsame Stadt. Das ist sicherlich historisch bedingt. Die ganzen Themen vom EU-Binnenmarkt und Verzollung und so weiter, all das, warum es in Emmerich auch noch so viele Zollbüros gibt, warum es so viele Logistiker gibt, auch auf niederländischer Seite, DOCS NLD, ne, auch die Planung DOCS NLD 2. Das heißt also, das ist sicherlich seit jeher eine Stärke und mein Job passt einfach gut in dieses Arbeitsumfeld aus der geografischen Situation und der den Standortfaktoren, die man hat, an einer Umschlagsanlage mitarbeiten zu können, die dann auch als Alleinstellungsmerkmal für Emmerich dasteht.
Ja, lieber Marcel, nun sind wir am Ende unserer Folge von Echt und Emmerich gekommen. Ja, in der Zeit, die wir jetzt hier zusammensaßen, hast du uns wirklich einen guten Einblick gegeben zum Thema Hafen, Emmerich, zu der strategischen Bedeutung für den Wirtschaftsstandort, für den ganzen Kreis. Wir konnten ein bisschen was erfahren über die neue Containerbrücke und die Kranbahn. Wir haben ein paar Einblicke in eine Bauphase bekommen am offenen Herzen und die Herausforderungen oder Anekdoten, die man dann da auch einfach erlebt. In diesem Sinne möchte ich mich bei dir bedanken für deine Offenheit in diesem Podcast und für dein Engagement im Hafen und grundsätzlich, glaube ich, dann auch in Emmerich am Rhein. Du singst ja auch in einer Band. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Uns fehlte einfach jetzt auch ein bisschen die Zeit, weil uns das Thema dann doch inhaltlich sehr stark auf den Hafen gelenkt hat. Also vielen Dank dafür, dass du da warst.
Ja, ich bedanke mich für die Möglichkeit, euch hier ein bisschen was dazu zu sagen und bestelle noch schnell schöne Grüße an meine Bandkollegen von One Trick Pony.
Die wollen wir nicht vergessen. Ja, und das war sie. Eine weitere Folge von Echt und Emmerich, der Podcast für Emmerich am Rhein. Ich bin Sarah Kreipe und freue mich, dass Sie zugehört haben. Und damit noch mehr wissen, dass es sich lohnt, bei Echt und Emmerich reinzuhören, liked und teilt uns, was das Zeug hält.